Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur Folge 19 von Unter Heiden. Nina Heeremann und ich, Justus Geilhufe, haben uns wieder zusammengefunden. Tatsächlich von der Aufnahmezeit her ganz, ganz nah beieinander, weil wir ein bisschen vorzuarbeiten haben. Und das Tolle ist, dass wir irgendwie noch so ein bisschen die Aufnahmen der letzten Tage, könnte man fast sagen, noch im Hinterkopf haben. Heute soll es um den Gottesdienst gehen. Thema heute ist die Versammlung von uns Gläubigen und die Frage, inwiefern das mit dem Ostergeschehen und mit dieser Frage der letzten Folge, nämlich nach dem neuen Leben, nach dem neuen Sein in Christus, nach dem ewigen Leben, das irgendwie hier schon ein Stück weit vorausgenommen werden kann und werden soll, zu tun hat. Das ist das Thema für die heutige Aufnahme. Toll, dass Sie dabei sind. Und Frau Heeremann, schön, dass es wieder klappt. Wo erreichen wir Sie an diesem Donnerstagabend?
Im Priesterseminar. Und zwar nicht am Abend, sondern bei Ihnen ist es 10 Uhr in der Nacht, ich glaube, und bei mir ist es 13 Uhr am Nachmittag.
Wer mal vielleicht von den treuen Hörern eine Idee bekommen möchte, wie es bei Frau Heeremann auf Arbeit aussieht, der kann die jüngsten der auf Minicut erschienenen Videos anschauen. Ich muss gestehen, dass es eine Weile gab, dass ich nicht mehr sozusagen regelmäßig drauf geguckt habe, und irgendwann kamen dann wieder neue Videos, und die sind einfach von der Aufmachung her mittlerweile ein Stück weit oder manchmal ein Stück weit anders. Manchmal begleitet eine Kamera sie ein Stück weit durch ihren Alltag. Das ist jetzt neu, oder?
Ja, das ist das neue Intro. Also es gibt ein neues Intro, wo man tatsächlich den Gang vom Priesterseminar sieht und dann ein Klassenzimmer. Und dann, das finde ich eigentlich das Schönste, am Ende sieht man so einen Blick in die Kapelle, die sehr schön ist.
Ja. Und man sieht Ihre Studenten, die Priesteramtskandidaten?
So einige davon, ja.
Genau. Und man, ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob man irgendetwas davon erahnen kann, aber das war immer meine Frage. Gibt es bei Ihnen im Seminar auch zum Beispiel Nonnen oder Schwestern, die mal für ein Semester etwas Bestimmtes bei Ihnen studieren und deswegen zum Beispiel zur Vertiefung zu Ihnen ins Priesterseminar kommt? Oder ist das wirklich, sag ich mal, hermetisch einzig und allein für die Kandidaten der Erzdiözese? Oder kann man das irgendwie beschreiben, wer da vor Ihnen sitzt?
Ja, also es ist eine sehr heikle Frage. Es ist im Augenblick gar nicht umstritten, aber es ist trotzdem manchen Leuten schwer zu kommunizieren. Früher gab es eine ganze Weile, ist schon interessant, dass Sie in Ihrer Frage gesagt haben, gibt es Nonnen, die kommen, und dass Sie nicht einfach gesagt haben, dürfen sich Laien dazusetzen, weil wir haben hier unsere Fakultät, das sind, jeder Einzelne hat an einer staatlichen Uni seine Lehr-, also wir könnten alle an einer staatlichen Uni unterrichten. Ja. Und deswegen ist eigentlich haben wir genauso die Accreditation, ganz normale Masters of Divinities und Masters of Arts auszugeben. Deswegen, stellt sich die Frage, warum sitzen da keine Laien im Klassenzimmer? Und es war tatsächlich nach dem Konzil so, dass man die Türen geöffnet hat, dass sich auch Laien hier ein Theologiestudium leisten können. Aber letztlich hat sich dann rausgestellt, dass die Seminaristen dann immer irgendwie hinten runterfallen, weil dann muss man natürlich die Vorlesung so gestalten, dass sie irgendwie für alle was zu bieten hat, sagen wir mal so. Ja? Und vor allen Dingen, dass immer die Laien nicht das Gefühl haben, sie sind hier irgendwie Kunden zweiter Klasse. Ja. Und letztlich hat dann das Kerngeschäft der Priesterausbildung drunter gelitten. Also ich habe früher in anderen Orten unterrichtet, wo die Klassen gemischt waren. Also sprich, der Laie, der später selber Akademiker werden will, und Priester und Nonnen und alles durcheinander. Und
also vielleicht gibt es wirklich Menschen, die das Wort nicht so genau kennen. Es geht einfach um Nichtgeweihte oder nicht welche, die auf den Weihestand zugehen wollen und einfach sagen, ich interessiere mich für Theologie. Das sind die Laien, die in Theologievorlesungen drin sitzen können.
Genau. Und wir sind jetzt wieder dazu übergegangen, andere Orte auch, wirklich ausschließlich die Ausbildung auf, also nur Seminaristen, das heißt zukünftige Priester, anzunehmen, weil man dann eben die Vorlesung ganz genau auf diese Männer zuschneiden kann. Also ich empfinde das als unglaublich hilfreich und befreiend, dass ich weiß, jeder einzelne von meinen Studenten hat ein Ziel und auf dieses Ziel muss ich sie vorbereiten und kann andere Erwägungen beiseite lassen. Als Beispiel, zum Vergleich, während Covid habe ich im GTU, das ist der Theological Union in Berkeley, ausgeholfen für ein Semester. Und da waren 8 zukünftige Priester in dieser Klasse und ein Moslem. Und dann habe ich am ersten Tag zu diesem Moslem gesagt, bitte lass uns reden. Meine Sorge ist, dass meine Vorlesung zu sehr auf zukünftige Priester zugeschnitten ist. Und wenn du rein akademisches Interesse hast und vor allen Dingen an dem historisch-kritischen Hintergrund des Pentateuch interessiert bist, dann ist es vielleicht für dich nicht so interessant, was ich hier mache, wo ich mehr die Zusammenhänge mit der Theologie zeige und der ganzen Heiligen Schrift und der Erfüllung im Neuen Testament und so. Und dann hat er mir gesagt, nein, bitte, 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 seien Sie katholisch ohne jede Entschuldigung. Deswegen sitze ich hier. Ich will wissen, was Christen glauben. Behandeln Sie mich so, wie wenn ich ein zukünftiger Priester wäre. Ja. Und er war am Ende mein bester Student. Aber nur als Beispiel, in dem Moment, wo man jemanden im Zimmer hat, der nicht ein zukünftiger Priester ist, macht man sich natürlich Sorgen, ob man dem auch hinreichend gerecht wird. Und insofern ist die lange Antwort auf Ihre kurze Frage. Alle meine Studenten sind zukünftige Priester und nicht nur hier aus der Erzdiözese, sondern aus 10 bis 12 verschiedenen Diözesen, Nordkalifornien, Hawaii und Guam und zum Teil auch von der Ostküste sogar.
Ja. Ich bleibe nur kurz dabei, weil das jetzt interessant ist und ich weiß, dass unsere Hörer das zu schätzen wissen und dann gehen wir in unser Thema. Ich bleibe ganz kurz bei dieser Frage. Ich glaube, es gibt auch hier eine Wortverbindung, die vielleicht auch nicht jedem sofort geläufig ist. Frau Heeremann hat gerade keinen Gegensatz gemacht, aber sie hat trotzdem einen Unterschied gemacht zwischen dem, was sozusagen kirchlich-theologisch relevant ist für das Tun eines Priesters und die Fragen historisch-kritische Einschätzung oder sozusagen das, was sich im Anschluss an historisch-kritische Einschätzung der vorliegenden Bibeltexte ergibt. Manche kennen vielleicht nicht diese Wortverbindung historisch-kritisch. Mhm. Das bezeichnet etwas, was ungefähr 250 Jahre, könnte man sagen, alt ist und mit letzten Endes mit Philosophen wie Spinoza begann und dann in der deutschen Theologie und dann vor allem erstmal in der schottischen und englischen Aufklärung und dann natürlich vor allem auch in der französischen und dann in der deutschen Aufklärung, die etwas später dann kamen, durchgesetzt hat, dass man eben nicht nur die Dogmen der Kirche und die Praxis und die Vormachtstellung der Kirche, sondern vor allem auch die Aussagen der Heiligen Schrift begonnen hat zu hinterfragen und eben nicht nur solche einfachen Feststellungen gemacht hat, es gibt 2 Schöpfungsberichte und die sind so unterschiedlich, dass man irgendwie sie nicht richtig harmonisieren kann, bis hin dann zu den Beobachtungen, dass Moses seinen eigenen Tod beschreibt, bis hin dann irgendwann zu Überlegungen, sozusagen mit archäologischen Funden etc. belegt werden und dann eben an die Heilige Schrift tiefgreifende Fragen stellen, die in der grundlegenden Frage endet oder dort wieder beginnt, ist die Bibel Gottes Wort? Und ist sie an sich heilig und irgendwie unfehlbar oder eben nicht? Und was heißt das dann für den mündigen Gläubigen von 1776 oder eben von 2026? Und das nennt man historisch-kritische Forschung an unseren Bibeltexten. Und da gibt es hin und wieder mal eine Kontroverse. Und bevor ich jetzt an Frau Heeremann zur weiteren Erklärung abgebe, eine ganz entscheidende Empfehlung von mir ist das Jesusbuch von Josef Ratzinger, dem Papst Benedikt, dem 16., der dieses Jesusbuch auch in einer gewissen Auseinandersetzung mit der historisch-kritischen Methode geschrieben hat. Das hat man, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nichts Falsches sagen, kann man in dem Vorwort oder in der Einleitung zu diesen drei Bänden lesen, dass er sagt,
Einleitung es geht zum ersten Band.
Zum ersten Band, genau. Wo er, wenn ich das richtig erinnere, sagt, es geht überhaupt nicht darum, unwissenschaftlich an die Bibel ranzugehen, und die historisch-kritische Forschung hat einen immens hohen Wert, aber ich möchte doch einen eigenen, und vielleicht können Sie da jetzt anschließen, Weg mit dieser Heiligen Schrift durch das Leben von unserem Herrn Jesus Christus gehen. Und wahrscheinlich, wenn Sie in der Priesterausbildung sind, dann gehen Sie diesen Weg, den Ratzinger da beschreibt. Können Sie sagen, also wenn ich recht habe, wie sieht dieser Weg aus?
Also, Verzeihung, dass meine Stimme heute so belegt ist. Also erstens, ja, Ratzinger ist unser, wie sagt man, Abendstern, der Stern, der uns durch die Nacht führt. Er ist mein absoluter Leuchtturm, was Theologie und Exegese angeht. Und was Ratzinger, also diese, was Sie jetzt gerade erklärt haben, diese sogenannte historisch-kritische Exegese, schien einen Keil zu treiben zwischen dem angeblich historischen Jesus, der eine rein hypothetische Rekonstruktion ist, und dem Christus des Glaubens. Und viele, eben wie Sie gerade gesagt haben, aus der Aufklärung kommend, haben versucht, die zwei gegeneinander auszuspielen und sagen, der Christus des Glaubens ist nicht der historische Jesus. Und Ratzinger versucht eigentlich in seinen Büchern zu zeigen, dass der Christus des Glaubens keine andere ist als der historische Jesus. Und genau diese Synthese versuche ich natürlich auch mit den Seminaristen. Es ist ein unglaublich komplexes Feld, das man jetzt nicht in 5 Minuten behandeln kann, weil es im Neuen Testament andere hermeneutische Prinzipien gibt schon als in der alttestamentlichen Exegese. Es fängt schon damit an, dass wenn das Neue Testament über die Schrift spricht, dann meint sie immer das Alte Testament. Und das Neue Testament versucht im Licht der Schrift des Alten Testaments zu beweisen, dass Jesus der Messias ist. Ich versuche immer, also in meinem persönlichen Weg war es so, dass ich überhaupt gar nicht historisch-kritische Exegese studieren wollte, weil meine Erfahrung aus meiner Kindheit, 80er Jahre, war, dass irgendwie das Gefühl hatte, alle Priester, die historisch-kritische Exegese studiert haben, am Ende nicht mehr an Jesus glauben. Und deswegen habe ich mich mit Händen und Füßen davor gewehrt, bin aber vom Herrn selber ins Herz der historisch-kritischen Exegese eingeführt worden, indem ich ein Scholarship gekriegt habe, ein Stipendium an der École Biblique, mein Doktorat zu machen, was unter den katholischen Häusern die Wiege der historisch-kritischen Methode in katholischen Häusern ist, ja. Und war da gezwungen, ein rein historisch-kritisches Doktorat über ein Buch des Alten Testaments zu schreiben. Und für mich war die große Entdeckung, wow, umso mehr man das Historische ernst nimmt, umso mehr bestätigt sich das, was wir glauben. Mhm. Die Grundlage ist, und deswegen besteht Ratzinger auch so sehr darauf, zu sagen, Gott hat sich in der Geschichte offenbart. Ja? Das Wort ist Fleisch geworden. Das heißt, der ewige Gott ist an einem bestimmten Zeitpunkt in Nazareth Mensch geworden und spricht die Sprache, spricht Aramäisch, ja, spricht nicht irgendeine Engelsprache. Und analog, schon im Alten Testament, wenn Gott mit Israel spricht, bedient er sich der Metaphern, der Symbolsprachen, der alten Mythen, der religiösen Sprache, die man im alten Orient verstanden hat. Deswegen gibt es ägyptische Elemente und mesopotamische, persische, griechische, also das ist alles ein riesiges Amalgam im Alten Testament, wird aber von Gott genau dazu benutzt, in der Sprache der Menschen über Gott zu sprechen. Und umso besser man die Sprache der Menschen der damaligen Zeit versteht und auch deren Weise zu schreiben und deren Weise...
Umso tiefer taucht man ein in das Geheimnis.
Ganz genau. Symbolisch zu reden zum Beispiel, ganz genau. Umso mehr taucht man ein in das, was Gott hier eigentlich offenbart hat. Und der eigentliche Schlüssel zu dem, was Gott alles offenbart hat, ist natürlich letztlich die Person Jesu, aber nicht die Person Jesu, die vor 2000 Jahren gelebt hat und dann in den Himmel verschwunden ist, sondern der Jesus, der an Pfingsten im Heiligen Geist zu uns zurückgekommen ist und seit 2000 Jahren unter uns lebendig ist, uns durch den Heiligen Geist zu einer Gemeinschaft der Kinder zum neuen Volk Gottes gemacht hat und insofern damit sind wir schon beim Thema, nicht? Kann ich das, was Jesus uns offenbart hat, nur dann verstehen, wenn ich mit dem Jesus eins bin, der hier und heute unter uns lebt, in der Gemeinschaft seiner Gläubigen?
Ja. Das ist das Thema für heute. Wir gehen diesen Weg mit dem Auferstandenen weiter. Und Frau Heeremann hat den Verweis auf den Heiligen Geist gebracht. Wir schließen an das Thema der letzten Folge. Und ich glaube, wir schließen auch an das Thema der vorletzten Folge, mit der unsere neue sozusagen Reihe wieder begonnen hat. Wir kommen vom Osterfest her und wir haben uns in der letzten Folge damit beschäftigt, was mit diesem Osterfest neu geworden ist in dieser Welt und tatsächlich bei jedem einzelnen Menschen, der dem Christus begegnet. Und da haben wir von dem neuen Sein in Christus geredet. Und ich glaube, wir sind vielleicht jetzt nicht unendlich tief, aber doch tief genug eingestiegen, dass vielleicht der ein oder andere von euch etwas neu verstanden hat oder neu ins Herz nehmen konnte von dem, wie das Reich Gottes und unser Leben mit Christus schon im Hier und Jetzt unter dem Gericht, unter den Bedingungen der Zeit und der Endlichkeit schon anbrechen kann in unseren Seelen, in unseren Herzen und in dem, was wir jeden Tag tun. Und das vornehmste Tun, dem nichts vorzuziehen ist, das ist laut Martin Luther, und ich vermute, es lassen sich auch katholische Figuren suchen
laut
und
Benedikt,
finden, die das genauso sagen würden, das ist der Gottesdienst.
Genau, also dieser Spruch kommt tatsächlich, wenn ich das korrigierend anmerken darf, vom heiligen Benedikt, ja, der ist ja 5. Jahrhundert.
Dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen, das ist Benedikt.
Genau.
Ja, ja. Es gibt,
steht in seiner Regel.
Ist natürlich
und Luther hat das als braver Mönch von Benedikt übernommen.
Eben. Nein, aber das ist so ganz wichtig, dadurch, dass wir ja die Heiligen abgeschafft haben und uns ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, eben keine solche zentralen Figuren mehr zuzulassen, und Dietrich Bonhoeffer. Und dadurch ist natürlich die Übersprungshandlung umso größer, dass im Grunde, das stellenweise Absurdeste, was in der lutherischen Kirche passiert ist, die ja den ganzen Kult, Personenkult und so weiter, das Vergöttern von Menschen beenden wollte und dann bändeweise abgeschrieben hat, was Martin Luther am Abendbrotstisch einfach mal so von sich gegeben hat. Bis heute ist das so ein Volkssport unter evangelischen Pfarrern und in der protestantischen Welt, irgendwelche Dinge aus dem gefühlten 29. Band von Luthers Tischreden rauszuziehen, weil das irgendetwas mit der Veranstaltung zu tun hat, auf der man gerade ist. Aber das nur als Nebenschauplatz. Wir wollen uns für einen kurzen Moment mit dem Gottesdienst beschäftigen, weil, und das sagt zum Beispiel Karl Barth, aber das ist so, ich glaube, das ist so eine Überzeugung, die nicht nur Frau Heeremann und mich, sondern ich glaube schon die weltweite Ökumene doch verbindet, dass wir in dem Gottesdienst, egal wie wir versuchen, ihn richtig zu feiern, glauben, dass das Vornehmste ist, was man tun kann als Mensch in der Nachfolge. Und das liegt daran, weil, so würde ich das vielleicht ein Stück weit beschreiben, im Gottesdienst das neue Sein zum Vorschein kommt, dass wir dort ein Stück weit so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wollen Sie das spezifizieren oder sind wir uns, ist das eine Einigkeit?
Nein, da sind wir vollkommen eins. Das ist das, die Quelle und Höhepunkt alles christlichen Lebens, sagt das Zweite Vatikanische Konzil.
Und wir nehmen noch einen Text dazu, der viel älter ist als das letzte Konzil. Im Hebräerbrief im 13. Kapitel, da ist im Prinzip der Ursprung beschrieben, dass die dortige und dann die weltweite Christenheit sich zusammenfindet im gemeinsamen Gebet und in der Feier der Sakramente. Im 10. Kapitel ab dem Vers 23 steht, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ein spannender Schluss von diesen Versen, der sich nahende Tag ist, die sogenannte Parousie, die Wiederkunft Christi. Diese Briefe sind in der Hoffnung verfasst worden, dass dieser Herr, unser Jesus Christus, doch bald vielleicht zu den Lebzeiten der Schreiber und der Versammlung noch wiederkehrt. Das hat sich bis heute zunächst nicht erfüllt. Das ändert aber, glaube ich, nichts an der Aufforderung, die Versammlung nicht zu verlassen.
Ja.
Frau Herremann, bitte erstmal, ja?
Ja, näher was?
Historisch kritisch, was ist damals die Versammlung gewesen? Die ersten Christen, was ist
ganz
die Versammlung
einfach
gewesen?
Ganz einfach, das sieht man direkt aus dem Kontext des restlichen Neuen Testamentes.
Ja.
Wenn wir ein weiteres Zeugnis aus der ganz frühen Kirche hören wollen, dann gehen wir in die Apostelgeschichte, zweites Kapitel, wo die junge Gemeinde beschrieben wird. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest. Also die Apostel haben gelehrt, was sie von Christus empfangen haben. An der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und was das Brechen des Brotes ist, erfahren wir aus den Evangelien. Es ist nämlich das, was Jesus beim letzten Abendmahl getan hat, dass er unter der Symbolgestik des Brechens des Brotes die Eucharistie eingesetzt hat. Und im neutestamentlichen Jargon sozusagen, auch ganz eindeutig bei Lukas 24, die Geschichte der Emmausjünger, ist, dass sie erkannten ihn am Brechen des Brotes und in dem Moment verschwindet er.
Ja.
Zeigt ganz klar, dass für die Autoren der Evangelien...
Was er ja aber bricht in dem Moment.
Mhm. Aber das
in
ist
Lukas
ja genau
24,
das, was der Priester in persona Christi in der Eucharistie tut. Es wird ja nur deshalb zu Leib und Blut Christi, weil Jesus selbst die Worte spricht.
Ja. Das heißt, man hat sich getroffen in den Häusern.
Mhm. Steht dann eben in 2,46, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und aßen miteinander voll Freude und Einfalt des Herzens.
Das heißt, die Ersten haben versucht, das jüdische Leben zu leben und gleichzeitig das zu tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat.
Ja, also es ist interessant, dass sie zwar weiterhin im Tempel an den Gebeten teilnehmen, aber nicht am Opferkult.
Aha, ja.
Sondern das haben sie ganz früh verstanden, dass mit dem Sterben Jesu am Kreuz sich diese Opfer im Tempel erfüllt haben. Für die gibt es keinen, das ist natürlich auch Hebräerbrief, für die Opfer, oder es ist Hebräerbrief, aber es ist auch Paulus, für die Opfer im, Tempel machen keinen Sinn mehr, ab dem Moment, da Gott Mensch geworden ist und seinen eigenen Leib und Blut am Kreuz als endgültiges
als der
Opfer
eine
dargebracht
hohe Priester.
Hat.
Als der eine Hohepriester.
Mhm. Ne? Exactly. Ja. Genau. Ja. Und ist dieses Bewusstsein, dass das, was Jesus im Abendmahl eingesetzt hat, die alle diese Tempelopfer jetzt erfüllt und ein für alle Mal ersetzt und an dieses letzte, einzige, gültige Opfer wird dann in der Eucharistie, das werden wir jetzt unterschiedlich ausbuchstabieren, aber im Grunde meinen wir das Gleiche.
Ja, ja.
Nicht ganz, aber da brauchen wir nicht dran hängen.
Nein, aber ich glaube, für die Hörer ist das, also für die Erklärung von dem, worum es heute geht, ist das jetzt nicht relevant.
Genau, also das Entscheidende ist, dass die frühe Kirche versteht sofort, Tieropfer haben keinen Sinn mehr. Das einzige Opfer hat der hohe Priester am Kreuz selber dargebracht, zur Vergebung der Sünden. Und dieses eine, uns alle erlösende Opfer, bleibt gegenwärtig in dem Ritus, den er eingesetzt hat, den die Apostelgeschichte das Brechen des Brotes nennt, den Sie heute Gottesdienst nennen, den wir Eucharistie nennen. Aber das ist genau das, was wir meinen. Wir versammeln uns mindestens einmal in der Woche, am Sonntag, am Tag der Auferstehung, um dieses dreifaltige Geheimnis von Sterben, Auferstehen, Himmelfahrt, Sendung des Geistes. Das wird alles kompakt zusammengefasst in diesem einen Ritus, wiederholt sich da und setzt den Auferstandenen gegenwärtig. Und wie Paulus so wunderschön sagt, ich finde, das macht es vielleicht am deutlichsten, warum diese Versammlung so wichtig ist. Paulus sagt, wir alle sind ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Also man kann Kirche nicht machen, wir tun uns alle zusammen zu einem guten Zweck und einigen uns auf das gleiche Ziel. Kein Mensch kann Kirche machen. Kirche wird von Christus gestiftet, der sich selber hingibt, uns seinen Leib zu essen gibt. Und weil wir ihn alle essen, werden wir ein Leib.
Das ist der Grund, das schärfe ich meinen Konfirmanden. Wir hatten jetzt gerade Prüfungen und natürlich war das eine der ersten Fragen. Das ist etwas, was ich meinen Konfirmanden ganz doll einschärfe, dass es einen bestimmten Grund hat, warum der Gottesdienst beginnt, wie er beginnt, nämlich mit dem trinitarischen Votum. Also das Erste, was man nach dem Glockenläuten, was zur Sammlung dient und der Musik, die zum festlichen Beginn spielt, hört, ist im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, das versuche ich wirklich, dass das ankommt. Das bedeutet, dass wir eben nicht zusammen sind, weil wir uns mögen und dass das jetzt für uns hier nett ist, sondern wir sind im Namen des einen versammelt, weil er selber anwesend sein will. Und also ich glaube, dass das ankommt, aber ich glaube, also ich merke, dass wenn das verstanden ist, dass das ein gehöriger Schritt ist im Glaubensleben von jungen Menschen, weil sie, glaube ich, natürlich das Ganze kennenlernen als, naja, dort gehen die hin, die sich irgendwie dort treffen wollen. Aber dass es nicht um persönliche Freundschaft oder um Zeit zu zweit geht, sondern dass es um das geht, wie Martin Luther den Gottesdienst definiert, nämlich, dass Gott zu uns redet und wir ihm antworten, das muss erstmal ihnen beigebracht werden. Aber wenn das angekommen ist, habe ich immer das Gefühl, ist ganz viel verstanden von dem, was Christsein eigentlich überhaupt meint.
Ja, und ich weiß nicht, ob das hilft. Mir hilft das immer. Genau dieses Geheimnis ist perfekt vorausbedeutet im Alten Testament. Besonders in der griechischen Übersetzung des Hebräischen, aber auch im Hebräischen. Und zwar, die also Gott ruft, führt Israel aus Ägypten heraus und versammelt sie am Sinai. Und am Sinai geht er diesen Bund mit diesem Volk ein. So, erstens, bevor sie am Berg ankommen, sind sie nichts anderes als ein Haufen von Sklaven und vielleicht also verschiedenen Stämmen, die da Sklaven in Ägypten waren. Ja? Aber sie sind eigentlich nichts, sie sind befreite Sklaven. Am Berg Sinai macht sie Gott zu einem Volk, und zwar einem, also sie werden Nation genannt, ja? Obwohl sie noch in der Wüste sind und kein eigenes Land haben. Und keinen König, weil Gott ist ihr König. Also Gott macht sie zu einem Volk, und das Hebräische dafür ist, sie sind eine Kahal. Das bedeutet, sie sind die Zusammengerufenen. Das Griechische übersetzt das dann zum Teil als Synagoge, die Zusammengeführten, und an anderen Stellen benutzt es das Wort Ekklesia, und darauf will ich hinaus. Die Ekklesia sind die von, das also Ekkaleo bedeutet herausgerufen. Und die Erklärung ist, es ist Gott selbst, der uns herausgerufen hat aus den Völkern. Er hat uns hier versammelt. Und das Griechische benutzt ganz bewusst diesen Ausdruck, um sich abzusetzen von dem, was dieses Wort in dem griechischen Umfeld bedeutet, denn in der griechischen Polis sind es die Männer, die sich selbst versammeln, sich selbst eine Konstitution und Gesetze geben und dann wählen, was dran ist. Ja? In der Bibel ist es Gott, der nicht nur die Männer ruft, sondern Männer, Frauen und Kinder. Sein Wort ruft sie heraus aus der Sklaverei und offenbart sein Wort und dann sagt Israel, Gott sagt, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann sollt ihr mir als heiliges, königliches Priestertum gehören. Ja, wenn ihr auf meine Stimme hört, genau wie sie gerade gesagt haben oder Luther zitierend, es ist sein Wort, auf das wir antworten, das uns in dieses Volk hinein ruft. Und dann, jetzt katholisch gesprochen, aber wahrscheinlich gehen sie da auch mit, dann ist ja das Interessante, also Gott geht diesen Bund mit ihnen ein, sie hören auf sein Wort. Es ist eher nur von ihm her sind wir dieses Volk, und dann schenkt er ihnen darüber hinaus den Tempel und diese alttestamentlichen liturgischen Opfer, die meistens dargebracht werden zur Vergebung der Sünden, damit die sozusagen die Leitung zwischen Gott und Israel offen bleiben kann.
Darf ich vielleicht, und vielleicht passt das jetzt in diesen Moment im Hebräerbrief, es ging ja vor 10 Minuten darum, Christus ist der eine hohe Priester und dann kommt dann nach der Ordnung Melchisedeks. Für die Hörerinnen und Hörer, wer ist Melchisedek?
Okay, das macht die Sache jetzt ein bisschen komplizierter.
Ah, okay, ich dachte, vielleicht könnte das jetzt passen.
Also vielleicht, lass mal gucken, ob der Heilige Geist hier was vorhat. Also Melchisedek ist, der Hebräerbrief sagt, erklärt jetzt auch den Namen von Melchisedek, das heißt nämlich auf Deutsch König der Gerechtigkeit. Zedek bedeutet Gerechtigkeit und Salem ist das Wort Shalom, Frieden. Also er heißt König der Gerechtigkeit und König des Friedens und ist eine Figur, die in Genesis, ich glaube Kapitel 14, plötzlich auftaucht, sozusagen aus dem Nichts, aber aus dem Berg, der zukünftige Jerusalem ist. Also er ist echt der König von Jerusalem. Ja? Aber zu der Zeit gehört Jerusalem den Israeliten noch gar nicht. Das ist unfassbar, wie Gott die Heilige Schrift inspiriert hat, ja? Weil kein Mensch, der das geschrieben hat, konnte wissen, naja, vielleicht historisch kritisch konnte er es schon wissen, dass Jerusalem das Zentrum des Judentums sein wird und dass das himmlische Jerusalem das Urbild der himmlischen Gottesstadt ist, die Gott für uns vorbereitet hat, auf die wir zugehen, nicht? Naja, auf jeden Fall. Im Alten Testament haben wir dann dieses aaronische Priestertum. Das ist aber, wie der Hebräerbrief sagen wird, nur vorübergehend eingesetzt, solange es eben Gott in seiner Güte diese Schlacht- und Tieropfer zulässt, die nur ein Schatten dessen sind, was kommen wird, nämlich des einzigen Opfers, das Jesus Christus darbringt. So, und dieses Jesus, sagt der Hebräerbrief, ist der eigentliche König der Gerechtigkeit und der eigentliche König des Friedens.
Ja.
Der heilige Ambrosius, die große Frage ist, wer ist Melchisedek? Ist er jemand, der Jesus im Bild vorausbedeutet? Ambrosius glaubt, dass dieser Melchisedek tatsächlich eine Christophanie war, also eine Erscheinung Christi dem Abraham gegenüber. Der Abraham gibt diesem Melchisedek den Zehnten von seiner Beute, die er gerade im Krieg erbeutet hat, und Melchisedek gibt Abraham Brot und Wein, was ja total geheimnisvoll ist, ja. Weil das ist genau das, was übrig bleibt im Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks. Jesu sterben und auferstehen bleibt für uns lebendig, gegenwärtig unter den Gestalten von Brot und Wein.
Jetzt, ja, okay, vielen Dank. Zurück von diesem Exkurs, die Ekklesia, die Sonntagmorgen genau, nach der alttestamentlichen Ordnung.
Ja, also alttestamentliche Ordnung, wie Sie haben gesagt, Luther sagt, was uns zusammenführt, ist die Stimme Gottes, die uns rausruft. Ja?
Ja.
Und Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht, wenn der Vater ihn nicht zu mir führt. Und das ist genau das, wenn ich mich von Jesus angesprochen fühle, dann hört mein Herz schon seine Stimme und dann ist es in Wirklichkeit der Vater, der mich durch den Heiligen Geist zu Jesus führt, der mich aus der Masse der Menschen persönlich rausberufen hat. Jesus sagt in Johannes 10, ich kenne meine Schafe und sie hören auf meine Stimme. Das ist dieses Hören auf die Stimme Jesu. Ich komme zur Kirche, ich fühle mich von ihm angesprochen und jetzt, da ist wieder das Alte Testament wichtig, das zeigt uns, Christsein ist keine Privatangelegenheit zwischen mir und Jesus, sondern Gott ruft uns in ein Volk hinein.
Ja.
Im Alten Testament wird man im Volk gerettet und im Neuen Testament wird man in dieses Volk eingegliedert durch die Taufe. Und weil die Taufe gliedert mich in den Leib Christi ein, ja, den ich dann auch nochmal in der Eucharistie am Sonntag empfange, also das ist dieses Wort von Paulus, was ich nochmal sage, weil es so wichtig ist, der Paulus sagt in 1. Korinther 10,16, 1 Korinther 10,16, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi, also Partizipation am Leben Jesu? Mhm. Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Also das Brot, das ich esse, lässt mich teilhaben am Leib Christi. Und dann sagt er, ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Es ist das Teilnehmen an diesem Brot, das mich tiefer und tiefer in den Leib Christi inkorporiert.
Ja.
Aber da bin ich nicht alleine, weil jeder andere, der an diesem Brot teilnimmt, ist auch Leib Christi.
Ja.
Und schon das macht sie und mich Mitglieder am gleichen Leib. Wir können nicht sagen, wir haben jeweils ein Privatverhältnis mit Jesus, aber haben miteinander nichts zu tun, weil das wäre ein totaler Widerspruch. In dem Maße, wie ich Jesus liebe, muss ich sie lieben und andersrum.
Viele Glieder, ein Leib, das ist das Bild.
Genau.
Ja.
Genau.
Und das ist, ich glaube, Sie würden das letzten Endes genauso sagen, aber das ist natürlich etwas, was uns unendlich wichtig ist, um eben genau diesen Punkt zu verstärken. Die deutsche Messe, die Martin Luther, Luther hat ja tatsächlich gar nicht so viel verändert, wie man denkt. Und der Gottesdienstentwurf, den Martin Luther selber geschrieben hat, das ist die sogenannte deutsche Messe. Mhm. Sie heißt so, weil eben Martin Luther selbstverständlich die Messform beibehalten hat. Und was Martin Luther eben wichtig war, dass die Messform eben das Reden, das unmittelbare Reden Gottes zu uns ist. Und er eben versucht hat, die Messform eben in ihrer biblischen Form sozusagen wiederherzustellen. Das war sein Ansinnen. Und das zeigt sich eben immer ganz deutlich, sozusagen, also jetzt beispielsweise, mir fällt sofort in unserem lutherischen Gottesdienst ein, die Absolution und die Einsetzungsworte, also wo ich einfach ausspreche, was Christus den Gläubigen sagt, das ist mein Leib. Also da sage ich nicht, denkt, liebe Leute, daran, das soll hier, sondern ich zitiere einfach Christus. Mhm. Und durch meine Handbewegung und durch die Verkündigung durch die Verkündigung von Jesu Botschaft wird aus einem ungesäuerten Teig der Leib Christi. Und das ist sozusagen der Höhepunkt des gottesdienstlichen Geschehens, dass eben Christus selber spricht und uns unter der Gestalt von Brot und Wein in seinem Leib und Blut begegnet, unmittelbar auf uns zukommt, und wir sozusagen, wo dieses Doppelverhältnis wieder zum Ausdruck kommt, was Sie gerade eben schon angesprochen haben. Ich glaube, das ist ein Augustinus-Wort. Werden, was wir sind.
Genau.
Kinder Gottes.
Ja.
Und also, das ist... Ja, bitte.
Ja. Nee, ich habe Sie unterbrochen.
Nein, haben Sie nicht. Ich tendiere dann immer dazu, es nochmal betonen zu wollen, weil mir das so wichtig ist. Aber das ist ja angekommen, denke ich.
Also ich wollte nur das Ganze nochmal katholisch formulieren für die katholischen Hörer.
Ja.
Das ist interessant. Sie haben gesagt, es ist die, sie verkündigen die Einsetzungsworte und vielleicht sehen Sie das genauso, aber was uns wichtig ist, ist, wir machen diese Unterscheidung zwischen Christus in persona capitis und Christus in Form seines Leibes. Also wir alle sind Leib Christi,
ja,
aber einige sind geweiht, um Jesus Christus, also um in der Person Jesu Christi während des Gottesdienstes sprechen zu können. Und das wird eben ganz radikal sichtbar in dem Moment, wo der Priester die Einsetzungsworte spricht. Und genauso wie Sie es gerade erklärt haben, er sagt nicht, schaut her, das ist jetzt das Symbol für das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, sondern er sagt, er spricht, wie wenn er selber Jesus wäre, weil das ist genau das, was wir glauben. Es ist Jesus, der sich jetzt der Stimme dieses Priesters bedient. Deswegen ist er geweiht worden und sagt, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Ja.
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und Das mit dem Gedächtnis finde ich auch nochmal wichtig. Die meisten Menschen verstehen nicht, was das bedeutet, weil wir benutzen das Wort Gedächtnis als, ach, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis oder ich kann mich daran erinnern,
genau,
etc.
Ja.
Ja? Ja. Und Jesus sagt nicht, tut das, damit ihr euch an mich erinnert, sondern das Hebräische hier ist le Zikaron, also Zikaron hat schon im Judentum eine ganz konkrete Bedeutung. Und es ist eben nicht, erinnert euch an den Auszug aus Ägypten, sondern schon in Exodus 13 bedeutet dieses, ihr müsst das tun zum Gedächtnis, wann immer ihr dieses, jetzt im Fall des Judentums, das Pascha mal feiert, setzt ihr das Ereignis gegenwärtig. Das ist das so schwer, finde ich, zu erklärende Geheimnis eines religiösen Ritus. Dass man das etwas, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat, durch das Sakrament im Hier und Jetzt geschieht.
Ja. Ja. Genau, volle Zustimmung. Und Sie haben recht, dass das eben der Unterschied ist. Dieses an Christi statt oder sozusagen in der Person Christi, das ist tatsächlich der Unterschied zu uns. Für uns sind die Einsetzungsworte und die Einsetzung des Abendmahls, von dem wir ja genauso ausgehen, dass die Elemente gewandelt werden und der wahre Herr wahrhaftig in seinem Leib und seinem Blut anwesend sind. Für uns ist das tatsächlich auch Predigtamt, also nicht geweiht und an Christi Stadt, sondern nicht unterschieden von der Gemeinde, aber von der Gemeinde berufen, um anstelle der Gemeinde zunächst zu beten und dann für die Gemeinde zu verkündigen. Ja. Das, also Sie haben es letzten Endes genau an dieser Stelle ganz treffend auf den entscheidenden Punkt gebracht. Das ist der Unterschied. Es gibt dann innerhalb der Abendmahlslehre zwei nochmal zentrale Unterschiede. Das fällt vielen im Nachhinein dann immer auf, dass eben die lutherische Kirche einen Schwerpunkt darauf legt, dass Christus eben sagt, wenn ihr von diesem Brot esst und von diesem Wein trinkt, dass wir eben sagen, die Wandlung der Elemente gilt für die Communio. Also die Wandlung von Brot und Wein zu Leib und Blut gilt für die dortige Gemeinschaft und den Moment des gemeinsamen Essens, wohingegen die katholische tiefe Überzeugung ist, durch die einmalige Wandlung ist das der Herr. Und damit gibt es in katholischen Kirchen den Tabernakel mit dem ewigen Licht und damit die ewige oder dauernde Präsenz Christi an diesem Ort. Deswegen gibt es eucharistische Anbetung.
Wie bitte? Genau, also in der Gestalt dieses Brotes, daher.
Aber deswegen gibt es.
Solange es Brot ist.
Ja, deswegen gibt es eucharistische Anbetungen von Leichnamsprozessionen etc.
Genau. Ja. Und das erklärt auch, was, also damit kommen wir auch gleich zu den Gemeinsamkeiten zurück, aber das erklärt, was ich auch finde, wichtig ist für die Hörer von beiden Seiten zu verstehen. Oftmal hat man ja das Gefühl, ja, also dass jetzt Konzelebrationen nicht, also damit ist gemeint, dass der katholische und der evangelische Pfarrer gemeinsam am Altar stehen und wir das alles gemeinsam feiern. Es wäre nur irgendwie böswillig, dass wir das nicht gemeinsam machen. Aber es ist einfach Ehrlichkeit, weil wir ein verschiedenes Amtsverständnis haben, nennt man das, also verschiedene Definitionen von dem, was ein Priester ist. Oder ein Pfarrer oder ein Pastor und auch ein unterschiedliches Verständnis dessen, was da mit dem Brot geschieht. Aber, und damit sind wir wieder beim Gemeinsamen, wir sind beide überzeugt, dass das das Herz des christlichen Lebens ist, weil wir durch die Teilhabe an diesem Brot tiefer eins werden mit Christus und nur vom Altar her, also von der Teilhabe an diesem Brot, auch als Volk immer tiefer zusammenwachsen, weil nur Christus uns vereinen kann.
Ja, nur von dort kommt die Kraft und die Einheit.
Genau.
Ja, und damit kommen wir zum Schluss. Das ist das neue Sein, was sich im Vollzug des Gottesdienstes zeigt, zum Vorschein kommt. Das ist das Leben in Christus, was durch das Hören auf Gott, das Antworten und das ihm Begegnen passiert. Das war so der Dreischritt, den wir probiert haben mit diesen ersten drei Folgen. Eine Abfolge oder besser gesagt Schritte hinein in das Leben mit Christus zu gehen, was vom Ostermorgen aus beginnt oder mit dem Ostermorgen nicht nur für diese Welt beginnt, sondern mit jedem Kirchenjahr, mit jedem Mal neu für uns beginnt. Wir haben versucht, uns dem anzunähern und ich glaube, dass wir heute nochmal eine ganz tolle Vertiefung möglich machen konnten, hinein in stellenweise, denke ich, auch das Geheimnis und vielleicht auch das Fremde, was Gottesdienst, was die Messe, was vielleicht Eucharistie und Abendmahl auch immer wieder haben. Wir wollen das nicht wegerklären und dem den Zauber nehmen und gar nicht so tun, als wäre das nicht ein Geheimnis. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass man darüber sehr gut reden kann und dass es gut und förderlich ist, wenn man sich austauscht und mehr verstehen kann, unter der Prämisse, dass man nie alles verstehen wird und dass das auch sehr gut so ist. Bevor ich unser Schlusswort sage, Frau Heeremann, ich gebe ein letztes Mal an Sie ab, wenn Sie noch was auf dem Herzen haben.
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich würde sagen, wir sagen mit dem Hebräerbrief, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern nehmen wir uns fest vor, am Sonntag zum Gottesdienst oder zur Heiligen Messe zu gehen.
So ist es. Und in diesem Sinne bleibt...
Um unserer selbst willen, nicht nur um der anderen willen.
Ja. In diesem Sinne, bleiben Sie behütet, bleibt gesegnet und vor allem bleibt wie immer im Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Adieu. Thank you.